Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit diesem Wochenspruch zum zweiten Advent begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Gott ist nahe, das ist die Botschaft des Advents. Veronika liest uns dann gleich das Evangelium. Wim ist für die kranke Angela eingesprungen und liest uns den Predigttext aus dem Buch der Offenbarung. Und das Klosterensemble beglückt uns mit wunderschönen Tönen. Es ist total schön, dass ihr da seid. Ihr habt am Eingang ein neues Heft bekommen. Ich habe in den zurückliegenden Wochen die Lücken genutzt, um die Wochenpsalmen alle abzuschreiben. Das war eine gute Übung für mich, sodass wir jetzt ein Heft haben, wo die Antiphone drin sind und der Text, den Sieglinde uns singt, sodass wir ihn nachvollziehen können. Das gab es leider am Markt nicht und ich hatte das Gefühl, es ist gut, wenn wir es haben, dass wir nicht jeden Sonntag wieder Zettel kopieren müssen. Also heute braucht ihr dann nach dem ersten Lied gleich die Nummer 2 für den zweiten Advent. Ich wünsche uns miteinander jetzt einen gesegneten Gottesdienst. Gott. Ganz ehrlich die Realität sehen und dann immer noch auf dich hoffen, das fällt mir schwer. Die Spannung ist oft so unerträglich. Ich halte inne und rufe zu dir.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich über uns.
Gott, du kommst genau dorthin, wo wir leben. Hinein in unsere friedlose Welt, in unser rastloses Herz. Du bist mitten hinein in die Kälte der Nacht, der Gruß der Liebe, der Glanz der Ewigkeit. Wir bitten dich, entzünde die Hoffnung neu in uns, dass wir dir entgegenleben, in froher Erwartung, den Jubel der Erlösten schon im Ohr. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit dir. Das Evangelium steht heute bei Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nie vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, Der Herr sei mit euch. Der Predigtext für den zweiten Advent ist aus das Buch Offenbarung im dritten Kapitel. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von Himmel her niederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, heißt eigentlich Apokalypse, wörtlich Enthüllung. Enthüllt wird die Fratze der weltlichen Macht, die hier Gott sein wollen. Und enthüllt wird das Kommen Gottes, dem sich alle weltliche Macht schließlich unterwerfen muss. Es sind Visionen in diesem Buch, zum Teil in schrecklichen Bildern, die dieses Buch für viele suspekt macht. Im Hintergrund aber stehen schreckliche Erfahrungen der ersten Christinnen und Christen, was sie erlitten haben, aushalten mussten. Und dann eben diese Vision, die enthüllt, was das Böse ist, das sie da quält und was kommen wird am Ende zum guten Ende. Am Anfang des Buches gibt es 7 Briefe an 7 Gemeinden. Sie liegen alle in der heutigen Türkei und der Verfasser, der Seher Johannes, ist in der Verbannung auf der Insel Patmos. Die Gemeinden stehen unter Druck. Das Römische Reich beansprucht die Herrschaft über die Menschen. Der Kaiser lässt sich als Gott anbeten. Die frühen Christen müssen sich entscheiden. Entweder sie unterwerfen sich der weltlichen Macht oder sie leiden. Gewalt, Verfolgung, Verurteilung. Wenn wir also diesen Text heute hören, dann müssen wir zuallererst an die Geschwister in der Welt denken, die heute auch so leben müssen, die verfolgt werden, weil sie sich zu Christus bekennen, die ihr Leben, ihre Familie, ihr Wohlergehen riskieren um seines Namens willen. Wir werden ihrer nachher in der Fürbitte gedenken. Und wir müssen uns gleichzeitig bewusst machen, wie privilegiert wir leben. Was für ein Glück unsere freie Gesellschaft ist, die unseren Glauben schützt. Passen wir gut auf sie auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde in Philadelphia ist die einzige der 7 Gemeinden, die uneingeschränkt gelobt wird. Also ein ganz positiver Text für uns heute. Du hast eine kleine Kraft. Ja, die Lage der Gemeinde war bescheiden. Circa 17 nach Christi Geburt hat ein schweres Erdbeben die Region erschüttert. Elend und Armut waren prägend. Die Zentrale aus Rom hat darum befohlen, dass überall auch Getreide angebaut werden muss. Und das war eine typisch zentralistische Entscheidung, weil nämlich in Philadelphia die Böden für Getreide denkbar ungeeignet waren. Die Ernten dementsprechend schlecht und darum litten die Einwohner unter Armut. Da war nicht viel zu holen. Und dann sind auch noch die da aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden. Das muss man unbedingt erklären, weil dieser Bibelvers natürlich ein gefundenes Fressen für alle Antisemiten war und furchtbar missbraucht wurde. Hintergrund ist, dass das Judentum im Römischen Reich ein gewisses Privileg hatte. Sie durften Gott anbeten, hatten also eine gewisse Religionsfreiheit, wenn sie sich ansonsten unauffällig verhielten. Dieses Privileg aber hatten die ersten Christinnen und Christen nicht. Also, als sie sich langsam aus den jüdischen Gemeinden herausentwickelten, also die Christianer sozusagen eigene Gemeinden bildeten, waren sie plötzlich vogelfrei, Staatsfeinde, gefährlich in ihrer Radikalität. Und man kann vermuten, dass aus Angst um ihre eigene Sicherheit und ihre eigenen Privilegien manche der Juden dann die christlichen Gemeinschaften verraten haben, sich also auf die Seite der Römer geschlagen gegen die Christen. Und damit verraten sie, die doch eigentlich Geschwister sind, Geschwister derselben Familie, dieselben Wurzeln, dieselbe Bibel mit Mose und den Propheten, sie verraten ihre Geschwister. Und darum sagt Johannes, sie sind aus der Versammlung des Satans. Sie nennen sich Juden, sind aber keine, sondern lügen. Ich halte inne und schaue auf uns. Für uns ist es ziemlich ungefährlich, uns zu Christus zu bekennen. Vielleicht werden wir verspottet, wenn wir immer noch treu unsere Kirchensteuern zahlen, so blöd sind, damit nicht den nächsten eigenen Urlaub zu finanzieren. Aber sonst ist es unserer Gesellschaft eigentlich ziemlich egal, solange Christus nur Privatglaube in uns ist und nicht konkret wird. Glaube ist für die meisten Leute da draußen nämlich etwas völlig Harmloses. Wissen Sie, Herr Pastor, ich bin kein großer Kirchgänger, aber ich habe meinen Glauben. Typisch, ich weiß nicht, ob Walkenried nur so spricht, ich höre das ständig. Ich habe, ja, aber ich habe meinen Glauben. Ich sage dann nichts dazu, aber denke, Glaube ist nicht irgendein Gedankenkonstrukt in einem Kopf, sondern Glaube heißt entzündet sein von einem Feuer, das dich nicht wieder loslässt. Und dann geht's los. Wenn du nämlich entzündet bist, dann gehörst du in die Gemeinschaft der Geschwister. Christsein ohne Gemeindeleben geht gar nicht. Dann bist du angesteckt mit Liebe, die dich einfach nicht mehr egomäßig weiterleben lässt. Du begibst dich ins Gespräch mit der Bibel. Du suchst das Gebet, den Gottesdienst, die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft der Geschwister. Sich zu Christus zu bekennen, ist also viel, viel mehr als zu sagen, ich glaube halt so. Sich zu Christus zu bekennen, ist eine Haltung zum Leben, die dein Leben auf den Kopf stellt und vieles verändert. Dich dir selbst nimmt, deine Pläne durchkreuzt, deine Vorstellungen und Gedanken und Sorgen und dich auf einen neuen Weg setzt. Und das geht nicht in den alten Bahnen und das geht nicht allein. Wenn wir an Christus glauben, der die Liebe selbst ist, dann sucht unser Glaube sofort die Geschwister. Sonst ist er hohl, tot, eine Phrase. Heute darf ich euch, ihr Lieben, mit Johannes sagen, Gott hat euch eine Tür aufgetan. Ihr seid angefixt. Habt euch auf den Weg locken lassen. Und ich finde es echt stark, wie diese Gemeinde lebt. Wie wir hier Sonntag für Sonntag miteinander Gottesdienst feiern. wie ihr in Treue mitlebt. Kirche bröselt an so vielen Stellen, egal wo man hinguckt. Kirche ist oft ein ziemlich lahmer Verein. Aber hier ist etwas lebendig. Mit kleiner Kraft, ja. Auf ganz andere Weise hat auch uns diese Welt mürbe und müde gemacht. Es ist nicht mehr der Kaiser in Rom, der unser Gott sein will. Es ist dieser Wahnsinn aus größer, schneller, weiter, der uns so lange im Hamsterrad gehalten hat. Und jetzt, wo das Konzept zerbricht, die Unzufriedenheit ins Unermessliche steigert. Die Leute merken gerade, es geht nicht einfach immer weiter bergauf. Unser Wohlstand ist gefährdet. Unsere Welt ist gefährdet. Unsere vermeintliche Sicherheit ist gefährdet. Und die einen werden jetzt demütig. Und die anderen steigern sich in ihre Unzufriedenheit hinein. Die da oben sind schuld. Oder die Fremden sind schuld. Da muss doch einer kommen und für Ordnung sorgen, aufräumen. Billigster Populismus. Im Kern heißt das, mir muss es doch gut gehen. Und wenn nicht, dann muss da draußen aber einer schuld sein daran, dass es mir nicht gut geht. Verantwortung übernehmen, eigene Schuld sehen, teilen, bereit sein zu verzichten, nicht länger um mich kreisen, sondern das Ganze in Liebe sehen und dann Schritte gehen, unabhängig davon, ob die Chinesen oder der Nachbarn auch mitgeht. Das ist der Weg, auf den Christus uns lockt. Der Weg, den die Welt für dumm hält, naiv. Tausend Bedenken, was könnte alles passieren? Wir wissen, was passieren kann. Dankbar, echt dankbar. Schwierig. Denke ich an zwei Kirchenasyle mit Abeba und Silva, mit so vielen Leuten, die sich da engagiert haben. An die Photovoltaikanlage auf unserem Pfarrhausdach ohne Genehmigung der Landeskirche. An 80.000 Euro, die wir mittlerweile für unser Projekt bei Mary's Meals gesammelt und gespendet haben. Dass ein katholischer Priester bei uns Gottesdienstvertretungen übernimmt. Und die Orthodoxen aus der Ukraine gerade jetzt in diesem Augenblick zu dieser Stunde ihren Gottesdienst in der Kirche in Neuhof feiern. An klare Positionierung gegen Rechtsextremismus unter uns. An unsere Mahlzeit, an den Kirchenladen, wo es aus dem Ort immer hieß, das wird doch nichts, das braucht Walkenried doch nicht, das klappt nicht. An den Anbau ans Pfarrhaus, der ohne Unterstützung der Landeskirche vor allem ehrenamtlich gelungen ist. An Geflüchtete, die in unserer Gemeinde Heimat gefunden haben. Ein ukrainisches Krippenspiel an Heiligabend. An diesem Kapitelsaal, der für so viele Menschen ein echter Kraftort geworden ist. An musikalische Momente, die ans Innerste gerührt haben. Mit euch da oben. Mit dem Walkenried-Konsort. An das unglaubliche Geschenk einer neuen Orgel, die mich regelmäßig hier von der Bank fegt. An die große Gemeinschaft, die rund um den Klostermarkt gewachsen ist. an das Konfirmandenferienseminar und die glücklichen Augen der Jugendlichen. An die Gemeinschaft im Kirchenvorstand, wo wir echt ätzende Entscheidungen miteinander diskutiert haben und in bemerkenswerter Einheit getragen haben. An so viel Unerwartetes, das uns geschenkt wurde, weil wir uns gewagt haben zu vernetzen mit allen möglichen Menschen. Und euch fällt bestimmt noch viel mehr ein. Da ist unsere kleine Kraft, echt mickrige Kraft, von Gott in ungeahnte Möglichkeiten geführt worden. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Inmitten der Verwirrungen dieser Welt, inmitten von Bedrohung und finsteren Aussichten, bekommen wir die Apokalypse, die Enthüllung dessen, worauf wir zugehen. Siehe, ich komme bald. Und er, der das sagt und auf den wir warten, spricht: Ich will dich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und auf dich schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, und meinen Namen, den neuen. Der Tempel, das Heiligtum, auf das wir da warten, ist nicht aus Stein, sondern aus Menschen. Kirche ist kein Gebäude, sondern ein göttliches Kunstwerk aus Menschen. Und du wirst die Säule sein in dieser Kirche. Aus dir und mir wird Gott diese Kirche bauen. Und er wird seinen Namen auf uns schreiben. Dann steht hier auf meiner Stirn: Gott, neues Jerusalem, Christus, weil ich zu ihm gehöre. Und weil er mich beschützen wird, bewahren in seinem Heiligsten. Und wenn du nachher hier wieder rausgehst, vergiss das nie. Auf deiner Stirn wird der Name deines Gottes stehen. Darum geh mit erhobenem Haupt. Wisse, du gehörst Gott. Was auch immer da tobt um dich her, du bist sein. Auf deiner Stirn steht sein Name. Er wird dich bewahren. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist eine Propsteikollekte heute und ist bestimmt für Kinderchorprojekte in Bad Harzburg. Der Teller daneben ist für die Arbeit unserer Gemeinde. Danke für alle Gaben. Ich möchte an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß sagen an Armin und Gerda Reimann. Die beiden haben in den letzten Tagen ihre Gnadenhochzeit gefeiert. Das sind 70 Jahre verheiratet. Und sie wollten eigentlich in diesem Gottesdienst sein und gesegnet werden. Das hatten wir so verabredet, aber sie liegen mit Corona da nieder. Und darum sollen Sie von hier aus ganz herzliche Grüße bekommen. Und natürlich Grüße an all die, die auch noch krank sind, an Angela, die sich gestern abgemeldet hat, an Birgit. Und ihr kennt auch alle ganz viele, die gerade mit dem ein oder anderen Virus kämpfen. Dann lade ich herzlich ein. Heute, ich schätze ab 13 Uhr, oder wann seid ihr da? 14 Uhr. Ab 14 Uhr sind unsere Pfadfinder auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Ihr wisst ja, dieses Jahr ist der Advent irgendwie so blöd kurz. Ne? Der vierte Advent ist schon Heiligabend. Darum ist das Friedenslicht in diesem Jahr eine Woche früher gekommen, also heute. Und ihr habt einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt, sodass ihr mit Laterne heute Nachmittag kommen könnt, um euch das Friedenslicht dort zu holen. Und den einen oder die andere besucht ihr auch zu Hause. Insbesondere die, die nicht mehr so raus können, kriegen auch in diesem Jahr wieder einen Besuch. Dann lade ich herzlich ein am Dienstag zum Mittagsgebet. Und um 18 Uhr am Dienstag, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, trifft sich der Stammtisch Gips im Pfarrhaus. Ja, also diejenigen, die sich um den Erhalt des Gipscastes hier bemühen. 18 Uhr am Dienstag. Am Mittwochabend probt die Kantorei. Am Donnerstag treffen sich die Genießerfrauen. Donnerstag haben wir Konfirmandenunterricht. Noch einmal hier, wir gehen dann hier in den Kapitelsaal für die Krippenspielprobe. Und Donnerstagabend ist Bibelkreis. Hm? Ach stimmt, wir haben uns geeinigt, ist nicht, sondern die, die Lust haben, gehen zum Weihnachtsoratorium nach Nordhausen. So war die Verabredung. Ja, siehste, das habe ich schon wieder nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also kein Bibelkreis, gut. Und ich lade herzlich ein, am Samstag um 17 Uhr feiern wir Gottesdienst zum dritten Advent in Neuhof und am Sonntag um 10.30 Uhr dann den Gottesdienst hier. Ein herzliches Dankeschön an unser Klosterensemble, weil man euch so schlecht sieht, sage ich mal. Also da ist Anna Reichhold an der Flöte, Theresa Gerlach an der Violine, Angelina Jühlmann am Cello und Siglinde an der Orgel. Kommt mal nach vorne und jetzt kriegt ihr mal einen richtigen, nicht so verhalten. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Um den Predigttext noch einmal aufzunehmen, eine Säule. Ich bin heute echt... Ich habe heute Mühe, ja. Eine Säule unserer Gemeinde ist gestern 75 geworden. Es ist natürlich reiner Zufall, dass Klaus und Renate und Kerstin heute Kaffee gekocht haben und ich so wieder einladen kann zum Kirchenkaffee im Anschluss. Also, wenn ihr mögt, kommt gerne mit. Der Tisch ist gedeckt, es gibt Kaffee, hat überhaupt nichts mit deinem Geburtstag zu tun. Also, ihr seid alle eingeladen. Kommt mit, wenn ihr mögt. Und dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, wir danken dir für die Kraft, die du in uns gelegt hast. Für das, was du uns als Gemeinde geschenkt hast, das uns stärkt und Mut macht und trotzig weitergehen lässt, egal wie es da draußen tobt. Segne auch weiterhin unsere Gottesdienste, die wir feiern. Segne unsere Gemeinschaft. Wir bitten dich für die Geschwister da draußen in der Welt, für die es ungleich gefährlicher ist, sich zu dir zu bekennen. Für alle, die verfolgt werden. Für alle, die leiden, weil sie zu dir halten. Wir bitten dich auch für unsere ukrainischen Geschwister und ganz besonders jetzt auch für die Gemeinschaft, die in Neuhof Gottesdienst feiert. Sie haben versprochen, auch an uns zu denken. Wir bitten dich für unser Land, Gott, für unsere Regierung, um gute Entscheidungen für unsere Menschen, dass sie aus der Unzufriedenheit rausfinden und anfassen, Verantwortung übernehmen. Wir bitten für unsere Kirche, dass sie endlich zur Glaubwürdigkeit findet und aufhört, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wir bitten für unsere Kranken, für unsere Trauernden, für die Menschen, die dir, Gott, nicht trauen können, für alle, die das Leben bitter gemacht hat. Mach uns mutiger, dir wieder zu vertrauen. Dann hilf uns, unsere Häupter zu erheben, weil du deinen Namen auf unsere Stirn schreibst. Und wir beten als deine Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.